Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder auslegend durch das erste Buch Mose. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Dieses Lied war eine wunderbare Zusammenfassung der Predigt. Wir können, denke ich, Abraham im Himmel fragen, wie er damals in dieser Situation dieses Lied gesungen hatte oder hätte. Er ist nicht geflohen, sondern er wurde regelrecht zurückgetrieben. Aber schlussendlich wirkte dann auch die Gnade, sodass er hin wollte. Das werden wir uns heute ansehen. Im 17. Jahrhundert, da schrieb John Bunyan die Pilgerreise. Nun, in dem dritten Kapitel der Pilgerreise beschreibt er, wie Christ, das ist die Hauptfigur, den Berg der Beschwerde erreicht, wo der schmale Weg steil bergauf führt. Nun, am Fuße dieses Berges, da gibt es noch zwei andere Wege, die bequemer sind. Der eine ist rechts und der andere ist links. Der eine heißt Gefahr und der andere heißt Verderben. Nun, Chris weiß auf Anhieb, welchen Weg er nehmen muss. Den schmalen bergauf. Auf der Hälfte des Weges war eine Laube, in der er sich ausruht. Und er nimmt sein Zeugnis, liest darin zu seiner Stärkung und versank in einen tiefen Schlaf. Im Schlaf fiel ihm das Zeugnis aus der Hand und er verlor es. Nun, der Tag neigte sich schon, da weckte ihn jemand mit den Worten und sagte, geh hin zur Ameise, du Fauler, siehe ihre Weise und lerne. Tief beschämt sprang er auf und geht seines Weges weiter. Nun, ihm kamen zwei Wanderer in plötzlicher Eile entgegen. Der eine, der hieß misstrauisch und der andere hieß furchtsam. Sie waren etwas weiter gegangen und hatten zwei Löwen gesehen, die auf dem Weg waren. Und sie hatten fluchtartig den Weg verlassen und sind wieder zurückgelaufen. Nun, im Bewusstsein der bevorstehenden Gefahr bedurfte Christ nach einer Stärkung und er suchte nach seinem Zeugnis, um darin zu lesen, aber er fand es nicht, weil er es verloren hatte. Tief bekümmert stand er da, denn dieses Zeugnis hatte ihm schon oft Trost gegeben. Dieses Zeugnis sollte er an der himmlischen Pforte vorzeigen und nun war es abhanden gekommen. Er fiel auf die Knie und bat Gott, seine Torheit zu vergeben. Ich elender Mensch, rief Christ, der ich schlafen konnte, da es noch Tag war. Ich muss nun mit Schmerzen diesen Weg zurückgehen, den ich mit Freuden hätte tun können. Dann machte er sich wieder auf den Rückweg, um das Zeugnis zu finden. Er musste ein ganzes Stück gehen, aber er fand es wieder in der Laube und Freudentränen rannten über seine Backen und er machte sich wieder auf den Weg. Nun, dann kam er zu der Stelle, wo die zwei Löwen waren und wo furchtsam und misstrauisch die Flucht ergriffen hatten. Die Löwen, die standen rechts und links neben dem Weg und voller Angst blieb Christ stehen. Dahinter war die Wohnung des Pförtners, der Wachsam hieß. Und dieser rief ihm zu und sagte, fürchte dich nicht vor den Löwen, sie sind an Ketten und liegen deshalb hier, um den Glauben der Pilger zu prüfen. Halte dich mitten auf dem Weg und sie werden dir nichts tun. Nun, mit zitternden Beinen und schlotternden Knien ging Christ vorwärts, weil er sah die Ketten nicht. Sie waren unsichtbar. Die Löwen, sie brüllten ihn an, aber sie verletzten ihn nicht. Nun, mit dieser Pilgerreise beschreibt Bunyan unser Glaubensleben. Auch wir stoßen immer wieder auf Schwierigkeiten, auf Hindernisse, die das Leben mit sich bringt. Und Bunyan, er hat es in diesem Kapitel wirklich so gut getroffen. Was stärkt uns für drohende Gefahren? Was spendet uns Trost? Was brauchen wir sogar für die Himmelspforte? Es ist die Nähe und die Gemeinschaft Gottes. Und was tun wir, wenn uns das abhanden gekommen ist? Was tun wir, wenn wir auf einen Holzweg geraten? Nun, mit dem heutigen Abschnitt belehrt Mose das Volk Israel, das selbst gerade auf einem Holzweg war, nachdem sie von Kadesh wieder zurückgeschickt wurden. Und er belehrt sie am Beispiel von Abraham, wie Umkehr aussieht. Und zwar, wie Umkehr aussieht, wenn ich vom richtigen Weg abgekommen bin, wenn ich auf dem Holzweg bin, wenn mir die Nähe und die Gemeinschaft Gottes abhanden gekommen ist. Wie komme ich wieder zurück? Nun, lasst uns den Abschnitt lesen und ihr habt gesehen, der Predigttext, der geht über 1. Mose 3, nur die ersten 4 Verse. Allerdings werde ich einen größeren Abschnitt lesen, und zwar Kapitel 12 ab Vers 10, wo eigentlich dieses Unglück, dieses Desaster, der Holzweg beginnt. Und wir lesen das gesamte 13. Kapitel durch. 1. Mose 12 ab Vers 10. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai: Siehe doch, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist, eine Frau von schöner Gestalt. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abraham gut um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrahams, willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männern, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten, hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, zum Negev her, bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pherisiter im Land. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sahe die ganze Jordanaue. Denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abram wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue. Und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Der Herr aber sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abraham auf, kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Nun, wir werden etwas langsamer wie geplant durch dieses Kapitel hindurchgehen, weil diese Erzähltexte so reichhaltig sind. Abraham wird gerne und zu Recht als Vater des Glaubens bezeichnet. Und Gott geht hier mit dem Vater des Glaubens Lektionen des Glaubens durch. Sehr viele biblische Wahrheiten werden an seinem Lebenswandel veranschaulicht. Nun, man kann sich das Leben Abrahams vorstellen wie eine Kinderbibel. Die ganzen Etappen seines Lebens sind die Bilder und unten drunten ist der Erzähltext dazu, der Lehrtext. Nun, der Erzähltext von 1. Mose, der unterscheidet sich ein bisschen von allen anderen Erzähltexten, wie von 1. Samuel oder 1. Könige. Warum? Weil hier lehrt Mose sein Volk durch Abrahams Vorbild so viele grundlegende Wahrheiten. Und allein in diesem Kapitel sehen wir mehrere Prinzipien. Wir werden uns heute das Prinzip der Umkehr ansehen, auch wenn das Wort Buße oder Umkehr gar nicht vorkommt. Aber das Konzept, das ist da. Wir werden in diesem Kapitel das Prinzip von Friedenstiften sehen. In den Versen 5 bis 9 zeigt uns Mose so viele Prinzipien auf und es wird noch nicht mal so genannt. Dann sehen wir das Prinzip von biblischen Entscheidungen treffen, ab Vers 10. Was motiviert Lot, Richtung Sodom und Gomorra zu ziehen? Diese Abschnitte, die sind so grundlegend und sie eignen sich für das praktische Leben. Du kannst mit diesen Abschnitten in Jüngerschaftsbeziehungen diese Abschnitte durchgehen. Du kannst diesen Abschnitt mit jemandem in einer Seelsorgebeziehung durchgehen und ihm aufzeigen, wo die Ziellinie endet, wenn man immer falsche Entscheidungen trifft. Du kannst auch jemandem helfen und ihm aufzeigen, wie man von falschen Entscheidungen wieder auf den richtigen Weg kommt. Nun, schlussendlich ist das, was Gott hier tut mit Abraham, nichts anderes wie Seelsorge. Seelsorge ist, jemanden auf den richtigen Weg wieder zurückzubringen. Nun, dafür braucht man nicht zwingend 10 Treffen, vielleicht reicht eins aus. Dafür braucht es nicht zwingend einen Seelsorgespezialisten. In Galater 6, Vers 1, da steht, Brüder, auch wenn ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Nun, das Verrückte an diesem Beispiel ist, hier gebraucht Gott einen völlig unqualifizierten, ungläubigen Pharao mit seiner Armee, um Abraham vom Holzweg wieder auf Kurs zu bringen. Der Titel der Predigt ist Umkehr, vom Holzweg zurück zur Anbetung. Nun, vielleicht denkst du bei Umkehr und jetzt bei Holzweg irgendwie an andere. Und das trifft sicherlich zu. Aber dieses Prinzip musst du und ich immer wieder beherzigen, egal wie viele Jahre wir schon im Glauben sind. Es trifft sogar auf den Vater des Glaubens zu. Nun, immer wieder betreten wir einen Holzweg. Ein Holzweg ist eine Redewendung. Und zwar, wir verwenden sie, um zu sagen, dass jemand einen falschen Weg eingeschlagen hat. Früher war ein Holzweg ein alter Forstweg im Wald, der nur dazu diente, dass geschlagenes Holz abtransportiert wurde, aus dem Wald weg. Das heißt, ein Holzweg, der führt nicht weiter. Ein Holzweg ist eine Sackgasse. Ein Holzweg sieht aus wie jeder andere Weg, aber er führt nicht zu einem Ziel, sondern er führt nur aus dem Wald heraus. Und jemand, der auf dem Holzweg ist und denkt, es geht irgendwo weiter, der irrt sich ganz gewaltig, weil es endet immer in der Sackgasse. Ein Holzweg führt nicht weiter. Du musst wieder zurück. Und je später du erkennst, dass du auf dem Holzweg bist, umso mühsamer wird der Rückweg. Nun, auf einem solchen Holzweg befand sich Abraham. Abraham hatte einen großen Schritt im Glaubensgehorsam bewiesen. Er hatte Ur verlassen, er hatte Haran verlassen und er ist mittlerweile im Land Kanaan angekommen. Und dieses Land sollte zukünftig sein Heimatland werden. Gott sagt in Kapitel 12, Vers 7, deinem Samen will ich dieses Land geben. Er baute dort einen Altar, den ersten Altar zwischen Bethel und Ai, und betete Gott an. Nun, einen Altar bauen ist bei Abraham, Isaak und Jakob enorm relevant. Wenn man das erste Buch Mose ein bisschen untersucht unter diesem Gesichtspunkt, stellen wir fest, dass ein Altar bauen der sichtbare Ausdruck ihres Glaubens war. Der sichtbare Ausdruck ihres persönlichen Glaubens. Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich so wie bei uns die Taufe und das Abendmahl. Das heißt, sie bauten einen Altar, als sie zum Ausdruck brachten, dieser Gott ist mein persönlicher Gott, an den ich glaube. Nun, Abrahams Ruhe ist nur von kurzer Dauer. Gott bringt eine Prüfung in sein Leben, eine Hungersnot. Vermutlich war es Wasserknappheit, vielleicht kein Regen. Die Ernte ist mager, nicht genügend Nahrung für Mensch und Vieh. Obwohl er eigentlich auf dem richtigen Weg ist. Er ist dort, wo Gott ihn haben wollte. Abraham hat eine große Verantwortung. Er hat einen riesigen Haushalt, mehrere hundert Knechte. Ja, es war wahrscheinlich ein ganzes Dorf, jede Menge Vieh. Und er ist in der Bredouille. Er hat Angst. Und vielleicht denkst du, was würdest du tun in dieser Situation? Würdest du diese Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen und mit Gott durch die Schwierigkeiten hindurchgehen? Oder würdest du die Schwierigkeiten umgehen auf Kosten des Gehorsams? Und das stand auf dem Prüfstand. Nun, es ist wie misstrauisch und furchtsam, diese zwei Männer in der Pilgerreise, die vor den Löwen die Flucht ergriffen und zurückkamen. Und Abraham fällt durch. Er vergeigt die Prüfung vollkommen. Er hat Angst um sein Wohlergehen, um den Besitz. Er hat Angst um sein Leben. Nun, wir müssen bedenken, immer wenn uns Angst antreibt, handeln wir nicht im Glauben. Römer 14, Vers 23 sagt es. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Die häufigste Aufforderung in Bezug auf Emotionen, die Gott uns Menschen sagt, ist immer wieder, welche? Ihr kennt sie. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist die häufigste Aufforderung. Warum? Eben weil uns Umstände und Sorgen Angst bereiten und wir in der Gefahr sind, aus Angst zu reagieren und nicht aus Glauben. Nun, wie Markus schon in der letzten Predigt deutlich gemacht hat, was brauchen wir, wenn der Glaube auf dem Prüfstand ist? Dann brauchen wir Gottes Weisheit. Und Abraham, er verlässt sich auf seinen Verstand. Er sucht nicht nach dem Willen Gottes, sondern er hält sich für selbst weise und er denkt, ich habe eine gute Idee, lass uns nach Ägypten gehen. Nun, in Ägypten war der Assuan-Staudamm damals noch nicht gebaut. Das heißt, der Nil überflutete jedes Jahr die Ufer. Dieser fruchtbare schwarze Schlamm, der aus dem äthiopischen Hochland kam, das waren vulkanische Böden, der sorgte für üppige, reiche Ernte. Das ist auch der Grund, dass Ägypten in der Antike als die Kornkammer des Römischen Reiches genannt wird. Und Ägypten war reichhaltig, weil der Nil alles überschwemmte. Und natürlich brachte diese Entscheidung, wir ziehen nach Ägypten, Konsequenzen mit sich. Und Abraham dachte, ich habe alles gut vorbereitet, ich habe alles im Griff. Und seine Frau Sarah, die war sehr schön. Und er baut seine Fehlentscheidungen auf Vermutungen auf. Das hatte Markus schon sehr gut aufgezeigt. Ja, und er legt sich Halbwahrheiten, die eigentlich eine ganze Lüge sind, so passend zurecht, dass sein Plan passt und alles reibungslos verläuft. Aber es läuft nicht wie geplant. Es endet im Desaster. Sarah landet als eine hübsche Trophäe im Harem von Pharao. Schlussendlich greift Gott ein, weniger um Abraham aus der Patsche zu helfen, sondern um sein Wort zu halten. Nun, bis zu diesem Zeitpunkt ist Sarah noch unfruchtbar, aber Gott wird ihr von Abraham einen Sohn schenken. Und durch diese Linie soll schlussendlich der Messias kommen. Nun, was hier auf dem Spiel steht, ist nicht nur Sarah im Haus des Pharao, sondern der ganze Heilsratschluss Gottes, der ganze Heilsplan steht auf dem Spiel und Abraham ahnt nichts davon. Nun, Gott greift ein, er schlägt den Pharao mit großen Plagen. Der Pharao konfrontiert Abraham, gibt ihm seine Frau zurück und schmeißt ihn aus dem Land. Soldaten, die eskortieren Abraham bis zur Grenze. Es war ziemlich demütigend. Es war eine Blamage. Abraham ist wie ein geprügelter Hund. Nun, wie geht es weiter? Hat Gott Abraham aufgegeben? Was tut Abraham? Und Abraham, er tut das einzig Richtige, was man tun kann, wenn man auf dem Holzweg ist. Er kehrt um. Nun ja, die Soldaten, die helfen ihm wieder zurückzukommen. Da ist ein gewisser Druck von außen da. Aber was ist mit seinem Herzen? Nun, was geschah, nachdem sie ihn über die Grenze gebracht haben und loslassen? Und es sieht so aus, dass die Umkehr wirklich auch sein Herz gepackt hat. Und er wollte wieder zurück. Zurück an den Ort, wo alles in Ordnung war. Zurück an den Ort, wo er Gott nahe war. Nun, hier in diesem Kapitel spiegelt sich die äußere Entfernung von dem Land der Verheißung, spiegelt das innere Entfernen aus der Gegenwart Gottes wider. Also dadurch, dass er weggegangen ist, hat er auch sich von der Gegenwart Gottes entfernt. Und Abraham, er will zurück zum Altar. Schaut nochmal in die ersten 4 Verse. Es heißt dort, und Abraham zog mit seiner Frau und allem, was er hatte, in den Negev. Das ist der Süden. Ihr seht es hier in dieser Karte. Das heißt, er zog aus Ägypten wieder in den Negev. Das ist unterhalb, das ist der Süden, die Wüste. Und dann Vers 3 geht es weiter. Er zog von einem Lagerplatz zum anderen bis nach Bethel, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai. Und dann Vers 4, an die Stätte des Altars, den er zuerst errichtet hatte. Nun, Mose betont das. Umkehr bedeutet, er verlässt den Holzweg und kehrt zurück zur Anbetung. Und ich möchte, dass du heute Morgen 3 Dinge lernst in Bezug auf einen Holzweg. Ich möchte erstens, dass du die Symptome siehst. Woran erkenne ich, dass ich auf dem Holzweg bin? Dann möchte ich, dass du die Konsequenzen dir anschaust. Welche Konsequenzen bringt ein Holzweg mit sich? Und dann den Ausweg. Wie komme ich vom Holzweg wieder auf den richtigen Weg? Nun, lass uns die Symptome des Holzwegs ansehen. Woran erkenne ich, dass ich auf dem Holzweg bin, dass ich in einer Sackgasse stecke? Schau nochmal in den Text, in die Verse 1 bis 4. Welche Symptome für einen Holzweg würde ein Israelit hier in Bezug auf Abraham erkennen? Nun, alles, was Mose deutlich macht, ist, Abraham hatte in Ägypten keinen Altar. Er hat dort nicht angebetet. Nun, wir wissen nicht, ob er gar nicht gebetet hat, aber je größer die Distanz zu Gott wird, umso mehr stagniert seine Anbetung. Und damit meine ich nicht nur das Singen, das sicherlich auch, aber seine Gebete sind leer. Nun, wenn du auf dem Holzweg bist, dann wirst du merken, je mehr du dich von Gott entfernst, umso leerer sind deine Gebete. Du hast vielleicht den Eindruck, deine Gebete gehen nur noch bis zur Zimmerdecke und nicht weiter. Du hast den Eindruck, deine Gebete, sie werden weder gehört noch erhört. Und ja, das stimmt. Sprüche 28, Vers 9 sagt, wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes oder vom Wort Gottes, nun, dessen Gebet ist ein Greuel. Gott hört diese Gebete nicht einmal. Aber nicht nur deine Gebete sind leer, sondern auch dein Herz ist kalt. Der Herr redet nicht mehr zu dir. Sein Wort spricht dich nicht mehr an. Dein Herz ist hart. Die Wahrheit, die dich einst berührt hatte, die prallt bei dir ab, ohne irgendetwas auszurichten. Diese Wahrheiten lassen dich kalt. All das sind Symptome, dass du dich von dem Herrn entfernt hast. Dein Herz brennt nicht mehr für Jesus. Die Begeisterung, die ist erloschen. Und es muss nicht immer krasse Sünde sein. Die Gemeinschaft mit dem Herrn ist wie ein zartes Band. Und die Distanz beginnt schleichend. Oft mit einem stressigen Alltag, wo du nicht mehr zum Bibellesen kommst. Und das ist natürlich verständlich, aber dann verstaubt die Bibel und sie wird vielleicht nur noch sonntags mitgenommen. Die Gebete werden irgendwie trocken, die Freude verschwindet, die Hingabe und der Eifer, die sind auch nicht mehr da. All das sind Symptome, dass du dich innerlich von dem Herrn entfernst. Ich möchte ein Buch zu diesem Thema empfehlen, und zwar Es gibt einen Weg zurück von William MacDonald bei CLV. Es ist leider vergriffen, aber der Link zu diesem Buch, den findet ihr im Wochenblatt. Das Buch ist ganz kurz, nur 40 Seiten, man hat es innerhalb von weniger wie einer Stunde gelesen. Und in diesem Buch, da nennt William MacDonald mehrere Beispiele, wie Gläubige sich von Gott entfernt haben. Nun, manchmal sind es auch Ungläubige, die nur eine Zeit lang irgendwie so christlich sozialisiert waren, könnte man es nennen. Und sie gehen und schlussendlich wird sichtbar, sie waren nie gerettet. Aber ein Beispiel von jemandem, der sich von dem Herrn entfernt, nennt er in diesem Buch. Und dieser Mann heißt Bud. Bud war ein Seemann auf einem Flugzeugträger. Er trank, fluchte fürchterlich und hatte ein schreckliches Leben. Nach einer durchzechten Nacht wurde er zusammengeschlagen, ausgeraubt und bewusstlos niedergeschlagen. Die Küstenwache gabelte ihn irgendwo auf und brachte ihn an Bord. Nun, schlussendlich ließ er sich zu einem Bibelkreis einladen, den Chuck an Bord leitete. Nun, Chuck erklärte diesem Mann Bud das Evangelium und wenige Zeit später kam Bud wirklich zum Glauben. Völlig gebrochen kniete er im Laderaum neben einem Stapel Kisten und betete um Vergebung. Sein Leben war wie umgekrempelt. Nun, er brach mit seinen Gewohnheiten, er ertrug den ganzen Spott von seinen Kameraden, sie zogen ihn auf mit Sätzen wie »Der rote Teufel ist zum Diakon geworden« und vielem anderen. Er studierte die Bibel und er übernahm nachher sogar den Bibelkreis auf dem Schiff, auf dem Flugzeugträger. Durch sein Zeugnis kamen 35 Männer auf dem Schiff zum Glauben. Nun, 6 Jahre später war alles anders. Mittlerweile arbeitete Bud als Zivilist in Arizona. Er war Vertreter für eine Firma mit Klimaanlagen, verheiratet, hatte 2 Kinder. Aber weder er noch seine Frau noch die Kinder besuchten eine Gemeinde. Chuck, der ihn zum Glauben geführt hatte, er bekam Urlaub und besuchte ihn eines Tages. Sie grüßten sich sehr herzlich auf der Einfahrt, wo Bud gerade sein Auto gewaschen hatte. Aber die Kälte, die war deutlich zu spüren. Und nach 10 Minuten fragte Chuck, Bud, was ist eigentlich passiert? Und es kam keine Antwort. Er versuchte es nochmal und sagte, Bud, es kann mir keiner weismachen, dass du in jener Nacht im Lagerraum nicht gerettet wurdest. Und Bud sieht sich verstohlen zum Haus um, ob jemand zuhören würde. Und dann antwortete er, doch, ich wurde in jener Nacht gerettet, aber ich habe mich vom Herrn entfernt. Es passierte nicht von heute auf morgen, sondern schleichend. Wir alle stehen in der Gefahr, uns vom Herrn zu entfernen. Vielleicht nicht so gravierend, aber die innige Gemeinschaft mit dem Herrn ist ein zartes Band. Und je mehr du dich vom Herrn entfernst, umso trockener werden deine Gebete, umso kälter wird dein Herz. Und umso weniger Freude und Frieden wirst du erfahren. Sie verabschieden sich. Du empfindest keine Freude mehr. Dich plagt eine innere Unruhe. Und die Kraft für den Dienst verschwindet. Denn der Dienst für Gott wird von Anbetung angetrieben. Und wenn deine Beziehung zum Herrn nicht innig ist, dann wird dein Dienst einfach nur zur Pflicht und zur Routine. Und langsam werden es wahrscheinlich sogar die Menschen um dich herum bemerken. Sie ändern sich, dass irgendwie so die Gravitation in deinem Leben sich ändert. Sie merken, dass es nicht mehr um den Herrn geht und wie der Herr will, dass der Dienst getan wird, sondern sie merken immer mehr, dass es nur um dich geht und um deine Vorlieben geht. All das sind Symptome, dass wir uns innerlich vom Herrn entfernen. Aber das sind nicht alle. Nun, schlussendlich nehmen die Sünden zu. Schau dir nochmal das Beispiel von Abraham an. Er stolpert von einem Problem ins nächste, von einer Sünde in die nächste. Er schlägt sich mit Halbwahrheiten und Lügen herum. Und dabei verliert er beinahe seine Frau. Ähnlicher geht es vielen anderen. Vielleicht denkst du an Hiob. Am Ende von Hiob Kapitel 2, nachdem Hiob durch alle Prüfungen durch ist, ist er noch ganz nahe beim Herrn. Er sagt zu seiner Frau, ich meine, wir haben alles Gute vom Herrn angenommen, sollen wir nicht auch das Böse annehmen? Aber dann in den nächsten Tagen, in den Gesprächen mit seinen Freunden, distanziert er sich immer mehr vom Herrn. Und die Sünde nimmt bei ihm merklich zu. Er beschwert sich, er meckert sich und er fordert Gott sogar heraus. Nun, David kennt solche Zeiten. Er kennt viele solcher Zeiten. Immer wieder betet er in den Psalmen und sagt, früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir, Psalm 63. Und dann gab es diese eine extreme Situation, wo er sich weit und sehr lange von Gott entfernt hatte. Und der Prophet Nathan muss kommen und ihm helfen, zurück auf den richtigen Weg. Und David berichtet in seinen Bußpsalmen immer wieder dasselbe. Er sagt, meine Gebete sind leer, mein Herz ist kalt, meine Freude und mein Frieden sind verschwunden und meine Sünden haben zugenommen. Nun, vielleicht hast du dich auch schon oft gefragt über David. Mann, David, hast du in dieser Zeit, bis Nathan zu dir kam, gar nicht gebetet? Hast du nicht gesungen? Hast du nicht angebetet? Nun, es war sehr wahrscheinlich mindestens 10 bis 12 Monate, weil das Kind war schon geboren, als Nathan zu David kommt. Ich denke, David hat gebetet und angebetet und gesungen. Nun, er hatte 3 Musiker aus den Leviten dazu eingesetzt, Asaf, Heman und Jedutun. Und diese haben bei den Veranstaltungen gesungen. Nun, diese haben ihn bei den Veranstaltungen, wie auch immer der Gottesdienst damals aussah, erwartet. Ich denke, David war dort, immer wieder in den Treffen. Ich denke, er hat gebetet, aber es waren Pflichtgebete. Es war ein Pflichtgottesdienstbesuch. Es war ein Pflichtbibellesen. Es war ein Dienst, einfach nur, weil er im Dienstplan so eingetragen war. Äußerlich schien alles mehr oder weniger in Ordnung zu sein, aber sein Herz war nicht mehr in der süßen, innigen Nähe Gottes. Nun, auch dir kann diese Süße und diese innige Nähe Gottes abhanden kommen. Nach außen ist noch gar nichts zu sehen, aber einige Symptome in deinem Inneren lassen darauf schließen, weil deine Gebete leer sind, dein Herz ist kalt, deine Freude und dein Frieden sind verschwunden und die Sünden, die mehren sich. Nun, beobachtest du gerne Leute im Restaurant? Also Esther und ich tun es gerne, wenn wir mal aus sind. So saßen wir in diesem edlen Restaurant, wo man sich, wo man nicht häufiger hingehen kann wie einmal im Jahr, weil es zu teuer ist. Und nicht weit von uns saß ein älteres Ehepaar. Nun, bei ihnen sah es nicht so aus, als würden sie nur einmal im Jahr dort schick essen, sondern irgendwie regelmäßig. Aber was auffiel ist, sie redeten nicht miteinander. Nun, die wenigen Sätze, die sie miteinander wechselten, war, was bestellst du heute? Gefühlt eine Ewigkeit später, nach dem Essen, haben sie sich darüber ausgelassen, dass der Koch wahrscheinlich heute keinen guten Tag hatte, denn das Fleisch war nicht so zart wie sonst. Ich hatte den Eindruck, sie haben mit dem Kellner mehr Worte gewechselt wie miteinander. Nun, denkst du, vielleicht kennst du auch so Ehepaare, denkst du, das ist eine innige, zärtliche, liebevolle Ehe? Nicht wirklich. Das ist eine funktionale Ehe. Aber dieser liebliche Duft des Frühlings, dieses zarte Band ist in der Beziehung verflogen. Und ein funktionaler Wind ist eingekehrt. Man spricht nur noch über das Notwendigste. Man vermisst den anderen gar nicht mehr. Und selbst wenn man nebeneinander sitzt, beschäftigt jeder sich auf seine Weise. Nun, genauso wie sich eine Ehe innerlich distanzieren kann, genauso wie in einer Ehe die Beziehung kälter wird, Genauso kann deine innige, zärtliche, liebevolle, süße und innige Nähe zum Herrn abkühlen und nur noch funktional werden. Und vielleicht denkst du, wie schlimm ist das? Wenn ich gerettet bin, dann verliere ich doch nicht wegen einer Sünde die Errettung, oder? Absolut richtig. Und doch hat es Konsequenzen, wenn du dich vom Herrn entfernst. Nun, lass uns die Gefahren des Holzwegs ansehen. Schau nochmal in den Text, welche Auswirkungen hatte Abrahams Entscheidung, nach Ägypten zu ziehen. Wir haben gesehen, seine Beziehung zum Herrn ist distanziert. Keine echte Anbetung mehr, Gott redet nicht mehr zu ihm. Aber dann stellen wir fest, dass sich Elend und Unglück für andere in seinem Haus breit macht. Nun, Abrahams Entscheidung hat Sarah in den Harem des Pharao gebracht. Nun, stell dir das mal vor. Deine Entscheidung bringt deine Frau an den Traualtar mit jemand anderem. Das ist unfassbar, unvorstellbar. Nun, wir wissen nicht, wie es danach ausgesehen hat im Hause Abraham und Sarah. Ich meine, Sarah, die war zumindest teilweise mitbeteiligt. Aber 1. Petrus macht deutlich, dass sie gottesfürchtig war. Von daher gehen wir davon aus, sie hat Abraham vergeben. Aber wenn du dich von Gott entfernst, dann wird es unweigerlich Auswirkung haben auf die Leute um dich herum. Es hatte Auswirkungen bei diesem Bat, dem Seemann vom Flugzeugträger. Die ganze Familie war nicht im Gottesdienst. Sie waren weit vom Glauben entfernt. Es hatte gewaltige Auswirkungen auf David. So viel Elend kam in seine Familie mit hinein. Aber dann bist du auch ein schlechtes Vorbild für andere. Schau noch mal in Vers 1 hinein. Dort heißt es, und Abraham zog mit seiner Frau, mit allem, was er hatte, von Ägypten hinauf, auch mit Lot. Nun, Lot war die ganze Zeit dabei. Nun, wir wissen, was Lot, wie sein Ende aussieht. Und Lot trägt die volle Verantwortung für sein eigenes Handeln. Und auch müssen wir uns bewusst sein, dass unsere Sünde zum Verhängnis und zum Stolperstein bei anderen führen wird. Nun, dieses Kapitel 1. Mose 13 ist eine gewaltige Wegkreuzung, wie eine Wasserscheide. Abraham und Lot sind bisher denselben Weg gegangen. Beide sind aus Ur ausgezogen, zunächst ins Land Kanaan. Beide sind nach Ägypten, kommen aus Ägypten wieder zurück. Aber dieses Kapitel ist wie eine Weggabelung. Ihr Ende ist gegensätzlicher, wie es nicht gegensätzlicher sein könnte. Abraham ist ein Mann des Glaubens, ein Vorbild des Glaubens. Er gibt den Glauben weiter an die nächste Generation. Lot? Nun, Lot wird am Ende gerettet, aber einige Kapitel später, in Kapitel 19, das ist ungefähr 20 Jahre nach diesem Ereignis, verliert Lot alles. Seine Frau wird zu einer Salzsäule. Sein ganzer Besitz verbrennt im Gericht Gottes über Sodom und Gomorra. Der Stadtmensch endet in einer Höhle. Seine beiden Töchter missbrauchen ihn, um schwanger zu werden. Und aus diesen entstehen die Moabiter und die Ammoniter. Und beides sind erbitterte Feinde Israels, bis auf zwei Ausnahmen bei Ruth und David. Nun, Lots ganzes Lebenswerk ist dahin. Und die Entscheidungen werden in diesem Kapitel gefällt. Nun, Markus wird in der übernächsten Predigt über Lot predigen und deutlich machen, wie diese Entscheidungen prägen, wie sein Leben danach aussieht. Das Verblüffende ist, beide treffen falsche Entscheidungen. Abraham und Lot. Aber was ist der Unterschied? Abraham kehrt jedes Mal von seinem Holzweg, von der Sackgasse um und Lot nicht. Lot macht weiter. Lot übernimmt die Maßstäbe dieser Welt. Lot wird von Wohlstand vereinnahmt. Lot wird vom Einfluss, von Macht und Ansehen im Tor Sodoms angezogen. Und das wird ihm zum Verhängnis. Es ist, als würde Psalm 1 Lot beschreiben. Er sitzt, wo die Spötter sitzen. Er tritt auf den Weg der Sünder und er wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Und Lot, er schlägt in diesem Kapitel, einige Verse später, seinen Holzweg ein. Und seine Konsequenzen, die sind verheerend. Er kommt mit dem nackten Leben davon. Er wird gerettet, aber wie durchs Feuer, sein ganzes Lebenswerk verbrennt im Gericht. Nun, nicht nur die Beziehung zum Herrn ist distanziert, nicht nur, dass es Elend und Unglück für andere bringt, nicht nur, dass es ein schlechtes Vorbild für andere ist. Die Gefahren eines Holzwegs sind ein völlig zerstörtes Zeugnis vor der Welt. Nun, Abraham hat hier Schande über den Namen des Herrn gebracht. Sein persönliches Zeugnis vor dem Pharao ist völlig dahin. Nun, stell dir vor, Abraham trifft den Pharao beim Adventsmarkt oder beim Familienfest und sagt, Pharao, ich muss dir etwas sagen, lieber Pharao. Lieber Pharao, du bist ein Sünder. Du lebst nicht nach den Maßstäben Gottes, aber Gott hat einen Messias verheißen, der diese Trennung beseitigen wird, einen Messias, der unsere Schuld vergeben wird. Was würde Pharao zu Abraham sagen? Nun, er würde sich einen Spott aus Abraham machen. Er würde sagen, Abraham, ich bin, wie ich bin, aber du bist viel schlimmer. Komm mir nicht mit irgendjemandem. Nun, nur nebenbei, Lots Zeugnis, als er auf dem Holzweg ist, ist genauso gravierend schlecht. Nun, später in Kapitel 19, als er seinen zukünftigen Schwiegersöhnen sagt, der Herr wird Sodom und Gomorra richten, hat auch die Botschaft, denken Sie, er hat einen Scherz gemacht. Sein Zeugnis ist vollkommen ruiniert. Aber Gott gibt Gnade. Und auch wenn Abrahams Zeugnis hier vor der Welt ruiniert ist, es bleibt nicht so. Einige Jahre später kommt Abimelech mit seinem Heerführer Pichol zu Abraham in Kapitel 21 und er sagt, Abraham, ich sehe, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Boah, sowas will man gerne hören, ja. Aber er ist umgekehrt, er hat Buße getan. Nun, die Gefahren eines Holzwegs, die gehen weiter. Und sie beinhalten sogar Züchtigung durch den Herrn. Nun, Gott lässt Abraham in seiner Gnade, nun, man könnte wirklich sagen, mit großem Krachen gegen die Wand fahren. Und du denkst, ist das Gnade? Ja, es ist tatsächlich Gnade, gezüchtigt zu werden von dem Herrn. Abraham, er wird so zutiefst gedemütigt, dass die Soldaten ihn bis zur Grenze eskortieren. Kannst du dir das vorstellen? Das ist fast so, als würde ein Pastor vor der ganzen Gemeinde in Handschellen abgeführt werden, weil er Halbwahrheiten und krumme Dinger gedreht hat. Vor der ganzen Gemeinde mit Handschellen weg. Nun, Abraham hatte keine Handschellen, aber er wird bis dahin eskortiert, um sicher zu gehen, du bist weg. Nun, Gott lässt Abraham in seiner Gnade mit großem Krachen gegen die Wand fahren. Und offensichtlich war das notwendig, damit die Umkehr nicht nur äußerlich ist, sondern auch im Herzen stattfindet. Abraham ist wie der verlorene Sohn, der bei den Schweinen gelandet ist. Allerdings, Nestvogel sagt, sehr, sehr zutreffend, allerdings sind Abrahams Schoten versilbert und vergoldet gewesen. Nun, Gott bringt diese Züchtigung in Abrahams Leben nicht aus Strafe, die Strafe hat Christus getragen, sondern er bringt diese Züchtigung aus Liebe, um Abraham aus der Sackgasse wieder auf den richtigen Weg zu führen. Vom Holzweg hin zur Anbetung. Und das hat Gott auch mit Lot getan. Ich denke, das nächste Kapitel, das wir uns irgendwann ansehen werden, wo Lot gefangen weggeführt wird, ist ein Warnschuss Gottes an Lot. Aber Lot nimmt sich diese Warnung nicht zu Herzen. Nun, Abraham, tief gedemütigt, gebrochen wie ein geprügelter Hund, wird er bis zur Landesgrenze eskortiert. Doch nun merkt man, dass auch wenn von außen gelenkt wird und er wieder zurückgescheucht wird, dass sein Herz zurück will. Zurück an den Ort, wo noch alles in Ordnung war. Er will zurück an den Ort, wo er das erste Mal angebetet hatte. Zurück an den Ort, wo die Beziehung zum Herrn noch innig, erfrischend und liebevoll war. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Wo ist der Ausweg vom Holzweg? Was ist die Lösung? Wo ist der Ausweg? Schaut nochmal in Vers 4 hinein. Da heißt es, und Abraham zog an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Es klingt so eine einfache Wahrheit, aber der Ausweg aus einer Sackgasse ist immer der Rückwärtsgang. Wie einfach. Der Ausweg aus einer Sackgasse ist immer der Rückwärtsgang. Nun, die Korrektur im geistlichen Leben, die funktioniert nicht so wie bei deinem Navi auf dem Smartphone. Das kennst du wahrscheinlich sehr gut. Wenn du irgendwo falsch abgebogen bist, nun, dann führt dich das Navi einfach weiter und berechnet eine Ersatzroute. Aber im geistlichen Leben funktioniert das nicht. Im geistlichen kannst du nicht sagen, oh, ich fahre weiter und biege an der nächsten Kreuzung einfach anders an, ab. Der Umweg hat dich wahrscheinlich 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten gekostet, aber das ist in Kauf zu nehmen. Nein, sondern der Umweg, das Umkehren im Geistlichen bedeutet immer, ich gehe zurück bis zu dem Punkt, wo ich falsch abgebogen bin. Und natürlich kann das Geschehene nicht rückgängig gemacht werden. Mit den Konsequenzen muss weitergelebt werden. Der verlorene Sohn konnte das verprasste Geld nicht wieder gut machen. Er konnte nur umkehren und seine Kapitulation eingestehen. Und das wollte er und das hat er. Er kehrte um und sagte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Wenn du dich von Gott entfernt hast, ob es weit ist oder auch nur ein wenig, ob es kurzfristig war oder schon länger, dann ist der einzige Ausweg die Umkehr zur Anbetung. Das heißt, zurück in diese süße, innige Nähe Gottes, die wieder zu suchen. In seinem Andachtsbuch Morning and Evening, es gibt es auch auf Deutsch, ich weiß noch nicht, wie es heißt, da trifft Spurgeon den Nagel auf den Kopf. Und er schreibt dort Folgendes. Er sagt, sag mir, wo du die Gemeinschaft mit Christus verloren hast, und ich werde dir den Ort nennen, an dem du ihn am ehesten finden wirst. Hast du Christus im Gebetsraum verloren, in dem du das Gebet vernachlässigt hast? Dann musst du ihn dort suchen und finden. Hast du Christus durch Sünde verloren? Du wirst Christus nur finden, wenn du die Sünde aufgibst und durch den Heiligen Geist das Glied der Begierde tötest. Hast du Christus verloren, weil du die Heilige Schrift vernachlässigt hast? Dann wirst du Christus in der Heiligen Schrift finden. Es ist ein wahres Sprichwort. Suche eine Sache dort, wo du sie fallen gelassen hast. Dort ist sie. Suche also Christus dort, wo du ihn verloren hast, denn er ist nicht weggegangen. Aber es ist harte Arbeit, zu Christus zurückzukehren. Suche weiter, denn es ist gefährlich, ohne deinen Herrn zu sein. Ohne Christus bist du wie ein Schaf ohne Hirten, wie ein Baum ohne Wasser an seinen Wurzeln. Such ihn von ganzem Herzen und er wird sich von dir finden lassen. Achte darauf, wenn du deinen Meister findest, dich fest an ihn zu klammern und ihn nicht wieder loszulassen. Und genau das hat Abraham getan. Er ging zurück zu dem Ort, wo er die Gemeinschaft mit Gott verloren hatte. Vers 4 sagt, dort rief er den Namen des Herrn an. Nun, wir wissen nicht, wie sein Gebet aussah. Aber Anbetung bedeutet nicht nur, dass es nur Lob und Preis beinhaltet, sondern Anbetung beinhaltet auch Sündenbekennen. Das sehen wir besonders im Vaterunser, wo Jesus uns beten lehrt und sagt, Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Allertröstende ist die Treue und die Liebe Gottes. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Unser himmlischer Vater, er wartet mit offenen Armen wie das Gleichnis von dem verlorenen Sohn es zum Ausdruck bringt. Damit du wieder in diese süße, innige Nähe seiner Gemeinschaft kommen kannst, wie der verlorene Sohn. Vielleicht bist du noch nicht gerettet. Dann kehre das erste Mal in deinem Leben um und sag zum Herrn dieselben Worte wie der verlorene Sohn: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Du kannst deinen Sündenberg nicht wieder gut machen. Du kannst das verprasste Geld nicht wieder zurückholen, sondern du kannst nur kapitulieren und es bekennen. Nun, vielleicht bist du gerettet, aber diese innige Gemeinschaft mit dem Herrn, die ist dir abhanden gekommen. Kehre um und suche sie. Der Herr, er will durch diese innige Gemeinschaft dich erfrischen und dich beleben. Die Gemeinschaft mit dem Herrn, die ist so süß und so kostbar. Was tut der Vater, als der verlorene Sohn zurückkommt? Es ist erstaunlich, was wir tun würden und was er tut. Er hält ihm keine dreistündige Moralpredigt. Ach, du, was hast du nur angerichtet? Der verlorene Sohn, er musste nicht erst 3 Jahre beweisen, dass er der Sohnschaft wieder würdig sei, damit die Beziehung wiederhergestellt wird. Das sind böse Gedanken über Gott. Diese bösen Gedanken über Gott will Satan uns geben, weil wir so sein wären. Der verlorene Sohn, er wusste, er war nicht würdig. Und der Vater wusste auch, er war nicht würdig. Und jeder wusste es. Alle wussten es. Aber er vergab. Und was tut der Vater, als der verlorene Sohn ankommt? Er veranstaltet sofort das größte Fest. Ein Festgewand, Ring und Schuhe, das fetteste Kalb, das im Stall ist, wird geschlachtet. Und der Vater sagt, lasst uns essen und fröhlich sein, nicht trauern. Die innige Nähe Gottes wird besonders in den Psalmen oft mit einem Bankett und mit einem Festmahl verglichen. Nun, so auch in Psalm 23, Vers 5 und 6. Dort sagt David, du bereitest vor mir einen Tisch, sogar angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ich möchte dich herausfordern, heute in der Predigt. Erfreust du dich an dieser innigen Gemeinschaft mit Gott? Kennst du diese zarte Beziehung? Und ich möchte dich ermutigen, mach die Beziehung zum Herrn in dieser Woche zu deinem Schwerpunkt. Wir können im Hauskreis noch mehr darüber reden. Die Beziehung zum Herrn, sie zu pflegen, dich daran zu erfreuen, dadurch getröstet und gestärkt zu werden. In Psalm 103, da ist David an demselben Punkt angelangt wie Abraham. In Psalm 103, Vers 1, da sagt David: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und dann in den Versen 11 und 13 macht er immer Vergleiche und sagt, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Er hat diese Gnade erfahren, deswegen kann er davon reden. Und dann sagt er, sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Diese Gemeinschaft mit dem Herrn ist so kostbar, erfrischend, tröstend und kraftgebend. Nun, Christ in der Pilgerreise, nachdem er den Berg der Beschwerde erreicht hatte und nachdem er mit zitternden Knien mitten durch diese Gefahr der beiden Löwen hindurchgegangen war, kommt er an einer Herberge an. Und der Herr dieser Herberge hatte diese Herberge erbauen lassen nur für Pilger, damit sie erquickt werden und damit sie dort sicher sind. Er kommt rein in diese Herberge und wird dort begrüßt von Weisheit, Gottesfurcht und Liebe. die bewerten ihn. Und während des Abendbrots erzählt Christ in diesem dritten Kapitel von den Abenteuern seiner Reise, nicht nur von den Siegen, sondern auch von seinen Fehltritten. Das Gespräch dauert bis tief in die Nacht und nachdem sie sich dem Schutz des Herrn anbefohlen hatten, begaben sie sich zur Ruhe. Die Kammer, in der Christ übernachtete, trug den Namen Friede. Und er hatte tatsächlich einen süßen Frieden in dieser Nacht. In den nächsten Tagen wurde er in dieser Herberge zugerüstet. Nun, ja, man zeigte ihm dort die Rüstkammer, die der Herr mit Waffen für die Pilger ausgestattet hatte, mit Schwert und Schild und Helm und Brustpanzer. Er blieb ganze 3 Tage dort und wurde gestärkt, um für die nächste Aufgabe, die ihm bevorstand, bereit zu sein. Und genau das tut Gott mit Abraham hier. Er kommt an diesem Altar an, er betet an, er ist wieder in der Nähe, in der innigen Gemeinschaft mit Gott. Und das befähigt ihn für die nächste Aufgabe, die wir uns kommenden Sonntag ansehen werden. Vom Holzweg zurück zur Anbetung. Vielleicht hast du dich innerlich entfernt und ich möchte, dass wir uns jetzt einige Augenblicke Zeit nehmen und das ins Gebet bringen vor den Herrn, bevor wir gleich gemeinsam beten. Lass uns stille werden und vielleicht hat der Herr dich in einigen Dingen überführt. Vielleicht merkst du einige Symptome, dass du innerlich weit dich entfernt hast. Vielleicht nicht ganz weit, aber doch ein wenig. Bring das vor den Herrn und dann werden wir gemeinsam beten und singen. Lass uns still werden, einige Augenblicke und all dies vor den Herrn bringen. Unser ewiger Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir wollen dich anbeten und dir danken, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du ein barmherziger Gott bist, dass du ein Gott bist, der mit offenen Armen wartet, dass der Sünder zurückkehrt zu dir. Und Herr, du erteilst keine Standpauke, sondern du bereitest ein Fest, um zu feiern, dass der Sünder umgekehrt ist. Herr, wir sind uns bewusst, dass einige hier sind, Herr, die Rettung notwendig haben und bitten dich, dass du Umkehr schenkst. Und gleichzeitig merken wir in unserem eigenen Leben, Herr, dass wir uns immer wieder von dir entfernen, auch wenn es nicht so groß und katastrophal ist, wie es vielleicht bei Abraham oder David der Fall war, aber doch merken wir immer wieder, dass diese innere, süße Nähe der Beziehung und der Gemeinschaft mit dir uns abhanden kommt. Und Herr, wir wollen zurückkehren zu dir. Wir suchen den Ort der Gemeinschaft, der Anbetung. Und Herr, wir bitten dich, dass dein Geist uns überführt, dass wir das zu unserem Bestreben machen, dich zu suchen, weil du lässt dich finden. Herr, der Ort, wo wir anbeten können, ist nicht mehr auf einem Berg oder an einem Altar oder in Jerusalem, sondern du suchst Anbeter, die dich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das wollen wir tun. Herr, wir bitten dich, dass das zum Fokus wird in dieser kommenden Woche, dass wir, wie Paulus uns anweist, dass wir ohne Unterlass beten, in der Gemeinschaft mit dir sind, in dieser innigen, süßen, kostbaren Beziehung, die uns kräftigt und die uns stärkt für den Weg, der vor uns ist. Wir geben dir alle Ehre. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.